Kontinent, das europäische Magazin.
Auf SR Kultur, Antenne Saar und im Podcast heute mit Peter Weizmann. Herzlich willkommen. Massive Zerstörungen und mehr als 200 Tote. Auch zwei Wochen nach der Flutkatastrophe in Spanien sind viele Menschen in den betroffenen Gebieten wütend auf die Regierung. Nach Spanien schauen wir in einer guten halben Stunde. Zunächst geht es um ein Hoffnungsprojekt, zumindest wenn es nach Bundeskanzler Scholz und der EU geht. Eine Lithiummine im Jadartal in Westserbien. Sie soll künftig rund 17% des europäischen Elektroautomarkts versorgen. In der EU sollen ja ab 2035 alle neu zugelassenen Fahrzeuge emissionsfrei sein. Und die Lithium-Ionen-Batterie ist im Moment der Energiespeicher, an dem man in der E-Automobilbranche nicht vorbeikommt. Im Jadartal gibt es eines der größten Lithium-Vorkommen Europas. Aber ein großer Teil der lokalen Bevölkerung stellt sich quer. Denn im Jadartal müsste man Landwirtschaftsflächen und Siedlungen für das Lithium-Bergwerk opfern. Unser Südosteuropa-Korrespondent Oliver Schosch war eine Woche lang in Serbien und hat sich dort die Proteste gegen den Lithiumabbau angesehen.
Nečeš kopati, du wirst nicht graben. Diesen Schlachtruf gegen die Firma Rio Tinto und ihr geplantes Lithiumbergwerk kennt fast jeder in Serbien. Rund 1000 Menschen haben sich versammelt zu einer Demonstration in Loznica, der Stadt, in der über den Raumordnungsplan für das Bergwerk entschieden wird. Sie liegt ganz im Westen Serbiens, gut 10 Kilometer von der Lithiummine entfernt. Auf der Bühne steht ein hagerer, drahtiger Mann mit Glatze, graumeliertem Dreitagebart und hellblauen Augen.
Wir werden uns wehren, mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln. Wir werden unseren Besitz nicht hergeben.
Zlatko Kokanovic ist 48 Jahre alt. Er ist Landwirt und Vater von 5 Kindern und er hat Äcker genau an der Stelle, an der das Bergwerk entstehen soll. Zu Hause auf seinem Bauernhof koordiniert Kokanovic die Protestaktionen. Er trägt ein T-Shirt mit der kyrillischen Aufschrift Nedamo Jadar. Wir geben die Jadar-Region nicht her. So heißt die Bürgervereinigung aus seinem Heimatdorf Gornje Nedeljice. Das Dorf liegt im Jadartal auf der Fläche des geplanten Bergwerks. Hier gab es mal knapp 600 Einwohner, doch viele sind unweggezogen. Zlatko Kokanovic hat einen Hof mit 20 Milchkühen, ein paar Hühnern und 30 Hektar Ackerfläche. Nur 300 Meter vom Hof entfernt soll bald der Zaun stehen zum geplanten Werksgelände der Lithiummine.
Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Majdanpek bei Bor waren. Da gibt es kein Leben rund um das Bergwerk. Wir wollen keinen toxischen Staub in der Luft, keine verseuchte Erde, kein verseuchtes Wasser. In meiner Familie gehöre ich zur 7. Generation, die hier lebt.
In Majdanpek im Osten Serbiens gibt es ein Kupferbergwerk, das aktuell von einem chinesischen Unternehmen betrieben wird. Dort werden regelmäßig erhöhte Blei-, Schwefeldioxid- und Feinstaubwerte gemessen. Und das serbische Gesundheitsamt spricht von einem erhöhten Krebsrisiko bei den Anwohnern im Umfeld. Allerdings gibt es diese Kupfermine schon seit der Kupfersteinzeit und den modernen Abbau seit den 1960er Jahren. Das Lithiumbergwerk im westserbischen Jadartal wäre völlig neu, geplant vom britisch-australischen Unternehmen Rio Tinto. Die Firma hat bereits über 600 Millionen Euro in Serbien investiert. Für das Projekt sind insgesamt gut 2,5 Milliarden eingeplant.
Yes, that's right.
Rio Tinto hat eine Büroetage in der serbischen Hauptstadt angemietet, in einem modernen Geschäftskomplex im Stadtteil Neu-Belgrad. Dort werden seit einiger Zeit auch Medienvertreter empfangen, vom Leiter des sogenannten Jada-Projekts, dem Australier Chad Blewitt.
Ich bin in einer Bergwerkstadt aufgewachsen. Mein ganzes Leben habe ich direkt neben einer Mine gelebt, in Karratha in Westaustralien. Ich weiß, wie hochqualitativer Bergbau aussieht, welche Vorteile er bringt und wie man die Umwelt schützt.
Also Sie sagen, es ist kein Problem, wenige hundert Meter neben der Lithiummine im Jadartal zu leben und es ist nicht gefährlich für die Gesundheit, da zu leben.
Absolut.
Ob es wirklich so ungefährlich ist, das wird viel diskutiert. Die britisch-australische Bergbaufirma Rio Tinto ist seit gut 20 Jahren in Serbien. Das Interesse galt anfangs vor allem dem Bor, das zusammen mit dem Lithium in 300 bis 700 Metern Tiefe im Gestein abgelagert ist. Bor ist ein wichtiger Rohstoff für die Glas- und Porzellanindustrie und die Pharmazie. Doch als dann die Elektroautoindustrie ihren Durchbruch erlebte mit Lithium-Ionen-Akkus als Standard-Energiespeicher, stand Rio Tinto plötzlich vor einem noch viel größeren Schatz.
The Jadar Valley in Serbia is home to a world-class lithium and borates deposit.
Das Jadar-Tal in Serbien beherbergt ein Weltklasse-Lithium- und Bohrdepot. Es wird unterirdische Bergbauarbeiten geben in einem 200 Kilometer langen Tunnelsystem. In einer überirdischen Betriebsanlage wird Erz zu hochqualitativem Lithium verarbeitet.
Die Industrieanlage soll so groß werden wie 300 Fußballfelder. Und hier wird eine völlig neue Fördertechnik eingesetzt, sagt Chad Blewitt von Rio Tinto.
Es gibt drei Sorten von Lithium auf der Welt. Zum einen gibt es Lithium, das aus unterirdischen Wasserquellen oder aus Salzseen gewonnen wird. Das sieht man in Südamerika. Dann gibt es Lithium aus Mineralen oder hartem Gestein, wie wir es in Kanada, Australien und Afrika vorfinden. Und hier in Serbien haben wir nun Lithium in einer weicheren, völlig neuen Art von Gestein, in einem Mineral, das Jadarit genannt wird.
Chad Blewitt zeigt Material aus einer Probebohrung, einen grauen Stein mit hunderten kleinen weißen Punkten.
Diese klaren weißen Punkte, das ist das neue Mineral, das Jadarit.
Das lithiumhaltige Erz wird gefördert und fein zermahlen, kommt dann in einen Reaktor mit Wasser und konzentrierter Schwefelsäure und wird bei 90 Grad erhitzt. Am Ende entsteht eine lithium- und bohrhaltige Flüssigkeit und aus der Schwefelsäure wird Natriumsulfat und Gips. Die Chemikerin der Universität Belgrad, Dragana Georgievic, kennt all diese Prozesse und ist sehr skeptisch. Georgievic leitet in der Uni das Exzellenzzentrum für Chemie, Natur und Engineering. Man sieht sie immer wieder bei den Demonstrationen gegen das Lithiumprojekt und in Talksendungen im Fernsehen. Georgievic glaubt den Versprechungen von Rio Tinto nicht.
Ich beobachte schon seit 4 Jahren, was im Jadartal passiert. Ganz am Anfang der Protestwelle, als es große Sorgen in den betroffenen Gemeinden gab, haben sie mich gerufen, damit sie von einer Fachfrau unterstützt werden. Ich habe mich mit vielen Bergwerken weltweit beschäftigt. In anderen Ländern wird in der Wüste gefördert oder in bereits bestehenden Industriezonen. Hier soll eine intakte Landschaft zerstört werden, wo Menschen im Einklang mit der Natur Landwirtschaft betreiben und wo es große Wasserreservoirs gibt. So etwas gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Es ist ein Frankenstein-Projekt.
Die Chemikerin sorgt sich vor allem wegen der vielen toxischen Elemente, die es tief im Boden unter dem Jadartal gibt.
In unserem Erz hier im Jadarit gibt es vielleicht 1-2% Lithium. Insgesamt enthält es 49 chemische Elemente, darunter auch gefährliche Dinge wie Arsen, Blei oder Chrom. Und Rio Tinto sagt selbst, dass es Staub beim Abbau geben wird und Schwefelsäuredämpfe bei der Verarbeitung. Das ist eine gefährliche Verseuchung der Luft. Das wird das Leben der Menschen im Umfeld verschlechtern.
Rio Tinto-Projektleiter Chad Blewitt weist das zurück. Er wirft den Kritikern vor, viele Falschinformationen zu verbreiten.
Die Schritte, die man braucht, um das Jadarit zu extrahieren, zu zerkleinern und zu verarbeiten, sind uns wohl bekannt. Wir machen das schon in Kalifornien, Australien und anderswo auf der Welt. Alle Prozesse laufen in geschlossenen, gesicherten Systemen ab. Die Tanks, in denen die Chemikalien sind, haben doppelte Wände und Sensoren. Wir verwenden industrielle Reinigungsanlagen. Es werden weder Schwefelsäure noch andere Chemikalien in die Luft gelangen und auch nicht ins Wasser oder in den Boden.
Die Anwohner im Dorf Gornje Nedeljice sind der Ansicht, dass das schon passiert ist bei Probebohrungen von Rio Tinto. Wir fahren mit dem Ortsvorsteher Dragan Karajcic zu einem Feld im Gebiet, auf dem das Bergwerk entstehen soll. Auf dem Feld stecken 4 blaue Pfosten in der Erde, jeweils im Abstand von 10 Metern. Bei den Pfosten ist der Boden lehmig und vertrocknet. Rundherum wachsen dicht aneinander Sojapflanzen. Für Dragan Karajcic ist das der Beweis dafür, dass Rio Tinto giftige Chemikalien nach oben befördert.
Das hier sind die bekanntesten Probebohrungen. Zwei davon gehen 700 Meter tief. Im Sommer, als es heiß war, hat es hier an diesen Pfosten getropft. Da sind Gifte und Gase herausgekommen. Wie Sie sehen, wächst hier um den Pfosten herum nicht einmal mehr Unkraut. Der Acker gehört einer Frau. Sie hat ein Papier, auf dem steht, dass ihr Rio Tinto jedes Jahr eine Entschädigung zahlen muss. Das heißt, sie haben ihren Fehler eingesehen.
Die Chemikerin der Uni Belgrad, Dragana Georgievic, sieht das Ganze als eine Art Vorwarnung.
Es gibt hier drei Schichten von unterirdischem Wasser. Die oberste Schicht ist hochwertiges Trinkwasser, das mit dem Fluss Drina verbunden ist. Unter dem Jadar und der angrenzenden Machwa-Region gibt es ein großes Wasserreservoir. Unter der Trinkwasserschicht gibt es eine dicke, undurchlässige Tonschicht und dann kommt Salzwasser. Das sind Überreste des Pannonischen Meeres. Dann kommt wieder eine Tonschicht. Und dann kommt tief unten, wo das Erz abgebaut wird, toxisches Wasser mit den gefährlichen chemischen Elementen. Und dieses Wasser steht unter Druck. Als Rio Tinto Probebohrungen gemacht hat, wurde das Wasser nach oben gedrückt. Auf dem Weg nach oben hat es sich mit dem sauberen Wasser vermischt. Aber es ist auch nach außen getreten und hat das Feld rund um das Bohrloch verseucht. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, die fangen da richtig an zu graben. Das werden die nicht kontrollieren können. Das toxische Wasser wird hochschießen wie ein Geysir.
Dragana Georgievic hat vor Ort eigene Untersuchungen gemacht und eine Studie veröffentlicht. Sie und ihr Team haben an den Bohrlöchern Bodenproben genommen und Wasserproben aus dem Fluss Jadar.
Hier in dieser Studie können Sie sehen, wie sich die Konzentration der chemischen Elemente im Fluss verändert hat. Die erste Messung haben wir 2 Kilometer vor der Lithiummine gemacht und die zweite Messung 20 Kilometer dahinter, flussabwärts. Und wie Sie sehen, hat sich die Konzentration von Arsen verneunfacht, die Konzentration von Bor versiebzehnfacht und die von Lithium verdreifacht. Die Chemikalien, die bei den Probebohrungen herausgekommen sind, hat der Regen weggespült und in den Fluss hineingetragen.
Chad Blewitt von Rio Tinto weist auch das entschieden zurück und kontert mit einem Gegenvorwurf.
Die Aktivisten selbst haben sich selbst
Die Aktivisten haben sich selbst gefilmt, wie sie unsere Druckmessgeräte zerstört haben. Wir haben 172 solcher Druckmessgeräte im Einsatz, die die unterirdischen Wasserflüsse prüfen. Das ist Wissenschaft. So erhalten wir die Daten, die wir brauchen. Es ist unmöglich, dass giftiges Material durch 300 Meter Felsen hindurchdringt und Trinkwasser beeinträchtigt.
Neben der Chemikerin Georgievic kritisieren noch andere serbische Wissenschaftler das Projekt der Lithiummine. Doch es gibt auch eine Reihe von Experten, die das Jadar-Projekt verteidigen. So wie Aleksandar Jovovic, Professor für Maschinenbau an der Universität Belgrad. Er und ein paar andere Wissenschaftler der Universität, darunter Biologen und Bergbauexperten, haben Analysen für das Jadar-Lithium-Projekt durchgeführt. Sie sind Teil einer Umweltverträglichkeitsstudie, die Rio Tinto laut serbischem Gesetz vor dem Baubeginn durchführen muss.
Wir haben die Projektidee, den Basisentwurf bekommen. Das heißt, wir haben Daten über das, was in die Atmosphäre gelangen soll, aus der Mine, aus den Fabrikanlagen und aus der Abfalldeponie. Das haben wir dann mit einer Software analysiert und wir kommen zu dem Ergebnis, dass es außerhalb der Betriebsfläche keine Beeinträchtigung für das Leben geben wird. Schadstoffe werden in sehr geringen Konzentrationen in die Luft gelangen, das kann man vernachlässigen. Das giftige Wasser aus der Tiefe wird nicht unkontrolliert nach oben schießen. Es wird in speziellen Rohren an die Oberfläche gebracht und dort gereinigt. Das Problem unserer kritischen Wissenschaftlerkollegen ist, dass sie im Gegensatz zu uns keine konkreten technischen Daten haben. Sie wissen nicht, wie die Lithiummine tatsächlich betrieben werden soll. Sie gehen vom Schlimmsten aus und schauen dabei immer auf andere Anlagen, die nach einem völlig anderen Prinzip arbeiten.
Auch heftig diskutiert wird über die Frage nach dem kontaminierten Abfall aus dem Bergwerk. Auch da haben die Wissenschaftler unterschiedliche Ansichten.
Es gab die erste Version einer Deponie mit Grubenabfällen in flüssiger Form. Diese Deponie sollte in unmittelbarer Nähe der Fabrik stehen, in einem Hochwassergebiet mit nur einem Schutzdamm. Da wäre das Risiko ziemlich hoch gewesen, das hat eine Studie gezeigt. Und so hat Rio Tinto den Standort gewechselt und das Konzept verbessert. Jetzt wollen sie die Grubenrückstände trockenlagern.
Die Deponie soll nun 14 Kilometer vom Bergwerk entfernt entstehen, auf einer bewaldeten Fläche zwischen zwei Hügeln, und hier sollen angeblich keine Schadstoffe austreten. Die Chemikerin Dragana Georgievic bezweifelt das.
Es ist weiterhin im Tal eines Baches, der bei heftigem Niederschlag regelmäßig überflutet wird. Und da wollen sie giftige Rückstände deponieren. Das wird dann über die ganzen Felder verteilt. Okay, sie wollen die Deponie auf einen Berg stellen, aber was hilft das, dass das Ganze dann den Hang hinabfließt?
Der Maschinenbauprofessor Jovovic widerspricht.
Es gibt auf dieser Fläche keine Überflutung. Die Fläche liegt nicht direkt an den Flüssen. Und der getrocknete Grubenabfall wird aufeinander gelagert wie Beton. Wenn es stark draufregnet und wenn Wasser durch das Material hindurchfließt, dann wird das in Abwasserkanälen abgefangen und gereinigt. Es kann also nichts passieren. Außer es gäbe ein extrem starkes Erdbeben, aber dann gäbe es sowieso viel größere Probleme als die Deponie.
Wissenschaftler wie Jovovic werden immer wieder beschuldigt, von der Regierung unter Druck gesetzt oder gekauft worden zu sein, was Jovovic zurückweist. Ein weiterer Vorwurf: Jovovic verteidige mit Rio Tinto ein Unternehmen, das in der Vergangenheit für Skandale gesorgt habe. Vor allem zwei Geschichten werden immer wieder diskutiert. Im Jahr 2020 sprengte Rio Tinto zwei bedeutende Kulturstätten der australischen Ureinwohner, um Eisenerz abzubauen. Einige Jahre zuvor gab es auf einer Insel Papua-Neuguineas schwere Umweltschäden rund um eine Kupfermine, die von einer Rio Tinto-Tochterfirma betrieben wurde. Die Mine löste in den 1980er Jahren sogar einen Bürgerkrieg aus, bei dem 20.000 Menschen getötet wurden.
Ja, nicht ein Advokat Rio Tinto,
kein Anwalt von Rio Tinto. Aber wenn wir ernsthaft alle Fakten auf den Tisch legen, dann muss man auch sagen, dass es die Firma schon seit 150 Jahren gibt. Du findest kein solches weltweites Mega-Unternehmen mit so einer langen Geschichte, das sich noch keinen Pfusch geleistet hat.
Die Demonstranten im westserbischen Loznica trauen Rio Tinto nicht. Rio Tinto, Marsch, verschwinde vom Fluss Drina, weg aus unserem Vaterland, heißt es in diesem Protestsong. Auf der Straße ist ein breites Bündnis, viele Mitglieder von Umweltorganisationen, aber auch Nationalisten. Auf manchen Plakaten steht auch Kosovo ist Serbien. Manche Redner sagen, dass ihr Land ausgebeutet und zur Rohstoffkolonie der EU gemacht werden soll. Und sie vergleichen das Ganze mit dem Leid der Serben im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Besonders in der Kritik stehen der autoritäre serbische Präsident Aleksandar Vučić und seine Regierung. Denn sie würden sich mit dem Lithium-Projekt bereichern wollen.
In Serbien gibt es keine Demokratie. Hier hast du kein Recht zu sagen, dass du das Bergwerk nicht willst. Sie versuchen uns zu kaufen. Sie hetzen gegen uns in den regierungstreuen Boulevardmedien. Und unser Geld verfressen sie und kaufen sich davon Willen. Sie werden immer protziger, immer unverschämter. Aber sie haben nicht verstanden, wie weit sie gegangen sind.
Unter den Demonstranten sind auch Parlamentsabgeordnete der Opposition, wie Daniela Nestorovic von der grünen Partei Ökologischer Aufstand. Sie hat mit der Opposition im serbischen Parlament einen Antrag zum Verbot des Lithiumabbaus eingebracht, ist aber an der Regierungsmehrheit gescheitert. Nestorovic wirft der Regierung vor, die Bürger nicht ausreichend über die Gefahren des Lithiumabbaus zu informieren und auch unzuverlässig zu sein, was die Kontrolle des Projekts angeht.
Wir haben keine Institutionen, die adäquat ihre Arbeit machen, und in Serbien ist Korruption weit verbreitet. Normalerweise müssten das Ministerium für Bergbau und Energie, das Umweltministerium und die Umweltagentur dafür sorgen, dass keine Umweltzerstörung stattfinden kann. Aber wir haben selbst erlebt, dass die Regierung einfach nur Lobbyarbeit für Rio Tinto macht. Die Energieministerin sagte, dass die Firma auf jeden Fall alle Umweltstandards einhält und dass sie viele Menschen beschäftigen wird. Nie ist die Rede von möglichen Gefahren oder von Entschädigung.
Daniela Nestorovic und andere Kritiker des Lithiumprojekts werden oft hart angegangen. Es gab Einschüchterungsversuche.
Es war am zweiten oder dritten Tag der Parlamentssitzung über den Antrag gegen den Lithiumabbau. Da bin ich zu meinem Auto gegangen und da waren die Reifen zerstochen. In den regierungstreuen Boulevardmedien wurden Bilder von mir gezeigt und ich wurde als primitiv beschimpft, als Lügnerin und Betrügerin.
Die serbische Regierungspropaganda richtet sich auch gegen die kritischen Medien, die unabhängig über die Proteste berichten. Präsident Vučić zog in einer Fernsehansprache über die aus dem Ausland finanzierten serbischen Fernsehsender N1 und Nova S her.
Es gab Bedrohungen gegenüber Regierungsorganen, Richtern, Wissenschaftlern und allen Menschen, die anders denken als der Medientycoon und Kriminelle Dragan Šolak. Er und seine politischen Dienste wollen eine Revolution durchführen und mich umbringen.
Der serbische Geschäftsmann und Medienmogul Dragan Šolak ist eine der Lieblingshassfiguren von Präsident Vučić. Ähnlich wie George Soros für den ungarischen Premier Viktor Orban. Šolak hat 2007 die United Group gegründet, ein in Luxemburg registriertes internationales Medienunternehmen, das in 8 Ländern in Südosteuropa Programm macht. Ihr wichtigster Fernsehsender in Serbien ist N1, einer der wenigen Sender, die nicht unter dem Einfluss der Regierung stehen. Der N1-Nachrichtendirektor Igor Božić wundert sich nicht über Vučićs Angriffe, auch wenn sie an Schärfe zugenommen haben.
Es ist ziemlich klar, warum er das macht. Wir sind ein Sender, der über alles, was passiert, berichtet. Natürlich auch darüber, dass sich viele Menschen wegen des Lithiumbergwerks Sorgen machen. Die Regierung stört das. Sie will die Medien kontrollieren und dass das Lithiumprojekt ungestört zu Ende gebracht werden kann. Und deshalb erklärt man professionelle Journalisten wie uns zu politischen Feinden.
Doch es gibt nicht nur verbalen Druck. Technische Restriktionen sorgen dafür, dass Sender wie N1 von der Masse der Zuschauer ferngehalten werden, sagt Aleksandra Subotic, die Vorsitzende von United Media.
Wir sind Teil einer Telekommunikationsgruppe mit einem eigenen Kabelanbieter, SBB. Unserem Anbieter ist es mittlerweile in vielen serbischen Städten verboten, seine Kanäle ins Netz einzuspeisen. Wir werden kommerziell bestraft für die Verbreitung unabhängiger Kanäle.
Der serbische Präsident Aleksandar Vučić hat seine Rhetorik in letzter Zeit aber auch immer wieder flexibel angepasst, wenn es um die Ängste und Sorgen der Bürger geht. Im September gab es im serbischen Fernsehen eine Bürgersprechstunde mit Vučić und Vertretern von Rio Tinto. Dort gab sich der Präsident als Anwalt der besorgten Bürger und schimpfte regelrecht mit den Rio Tinto-Vertretern.
Ich als Präsident der Republik Serbien bitte Sie und fordere Sie auf, sprechen Sie mit den Menschen. Sie weichen Ihren Fragen aus. Was ist mit der Landwirtschaft, mit den Wäldern? Antworten Sie. Ich selbst kann mich nur bemühen, mein Serbien zu beschützen. Denn was nützt uns jeder finanzielle Vorteil, was nützt uns jeder Fortschritt, wenn auch nur ein Kind dadurch krank wird?
Das Ganze wirkt heuchlerisch, wenn man ins Jahr 2021 zurückblickt. Da zeigte die serbische Regierung weniger Verständnis gegenüber Kritikern des Lithiumprojekts. Eine Demonstration gegen eine geplante Gesetzesänderung, die Enteignungen auf der Fläche des Bergwerks erleichtern soll. Hunderte Menschen stehen auf einer Brücke in der Stadt Šabac. Ein Bagger fährt in die protestierende Menge hinein und schiebt die Menschen zur Seite. Vermummte schlagen mit Holzstangen auf die Demonstranten ein, auch Hammer kommen zum Einsatz. Menschen bluten am Kopf. Eine Lokaljournalistin dokumentiert, dass die vermummten Schläger in Fahrzeuge einsteigen von Vučićs Regierungspartei SNS. Doch dann stoppt die serbische Regierung das Rio Tinto-Projekt. Anfang 2022 heißt es erst einmal, es ist vorbei, für immer, so die damalige Premierministerin und Vučić-Gefolgsfrau Ana Brnabić.
Wir haben einen absoluten Schlussstrich gezogen. Der Raumordnungsplan ist gestrichen. Die Arbeitsgruppe ist aufgelöst. Rio Tinto wurden alle Genehmigungen entzogen. Und wir haben auch nicht vor, jemandem anderen die Explorationsrechte zu geben.
Die Lage auf den Straßen beruhigt sich, gerade zur rechten Zeit, denn wenige Monate später gibt es Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Vučić und seine Partei gewinnen sie. Und dann im Juli dieses Jahres, für viele Serben kommt das nicht überraschend, hebt das Verfassungsgericht in Belgrad den Stopp des Lithiumprojekts wieder auf. Das Ganze war ein durchschaubares Schauspiel, sagt Florian Bieber, Professor am Zentrum für Südosteuropa-Studien in Graz.
Es zeigt, dass das Verfassungsgericht keine unabhängige Institution ist, denn dieses Verfassungsgericht hat diese Entscheidung ja getroffen zu einem Zeitpunkt, wo die Regierung schon sehr darauf vorbereitet war, dieses Projekt neu zu starten. Und kurz darauf lädt Vucic Bundeskanzler Scholz und einen zuständigen Kommissar ein. Das Timing suggeriert sehr stark, dass das vorbereitet war.
Der Serbien-Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz und dem EU-Kommissar für den Green Deal Maroš Šefčovič macht aus der geplanten Lithiummine ein EU-Projekt. Denn die beiden Politiker unterschreiben gemeinsam mit Vucic eine Absichtserklärung zum Lithiumabbau in Serbien. Für Scholz ist der Deal eine Chance, unabhängiger von Lithiumimporten aus China zu werden.
Das ist etwas, was man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Ein Beitrag dazu, dass Europa in einer Welt, die sich ändert, souverän bleiben kann und nicht abhängig ist von anderen. Und wir erreichen damit auch unsere Klimaziele. Wir wollen CO2-freie Mobilität. Und da wird die Elektromobilität eine zentrale Rolle spielen. Und wie jeder weiß, wird sie nur funktionieren mit Lithium, das wir einsetzen müssen, insbesondere wenn es um die Batterien geht.
Der Geologe Michael Schmidt arbeitet für die Deutsche Rohstoffagentur, ein Kompetenzzentrum innerhalb des Bundeswirtschaftsministeriums. Schmidt sagt, dass das Lithiumbergwerk in Serbien unverzichtbar ist. Denn schließlich soll es in der EU in gut 10 Jahren keine Verbrennermotoren mehr geben. Und dafür würde der bisherige weltweite Lithiumabbau bei weitem nicht reichen. Und in Europa werde im Moment so gut wie gar nichts abgebaut, so Schmidt.
Wir haben im Moment in Europa eine Importabhängigkeit von 95%. Und wir haben aktuell noch keine Produktion für das Thema Lithiumchemikalien für die Batterieindustrie. Wir haben im Moment eine jährliche Förderung von plus minus 180.000 Tonnen. Und wir müssen im Jahr 2030, brauchen wir schon zwischen 400.000 und 500.000 Tonnen. Und in Richtung 2040 werden wir die 1-Million-Tonnen-Marke überschreiten. Und wenn Sie sich überlegen, ein durchschnittliches Projekt macht Ihnen 5, 6, 7.000 Tonnen und das im Jadartal könnte 10, 11, 12.000 Tonnen machen, dann wissen Sie auch, wir brauchen jegliche Lithiumquelle, die wir bekommen können.
Doch es gibt auch Batterien, die ohne kritische Rohstoffe auskommen. Was ist eigentlich damit? Es gibt erste E-Autos mit Natrium-Ionen-Batterien. Natrium kann man deutlich leichter gewinnen als Lithium.
Sie kennen die Diskussion, wie teuer darf ein E-Auto sein? Selbstverständlich werden wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auch andere Batterietechnologien sehen. Und Natrium-Ionen-Batterien werden dort eine Rolle spielen, aber eben nicht im Massenmarkt. Beispielsweise in stationären Speichern für Häuser, Krankenhäuser und so weiter. Da kann man gut mit Natrium-Ionen-Batterien arbeiten, weil da spielt die Größe und die Energiedichte nicht so eine große Rolle wie im Pkw- oder im Lkw-Sektor.
In Deutschland sind auch 3 Lithiumminen in Planung. In Zinnwald im Erzgebirge, in der Altmark in Sachsen-Anhalt und im Oberrheingraben. Allerdings sind hier die Lagerstätten und die benötigten Abbautechniken ganz andere als im Jadertal in Serbien. Dort verspricht Rio Tinto Projektleiter Chad Blewitt, dass auch die serbischen Bürger etwas vom Bergwerk haben werden. Neue Jobs.
Our construction will be 3,500.
Während der Bauphase wird es 3.500 Arbeitsplätze geben und auf lange Sicht, während der Betriebsphase, schaffen wir 1.300 Jobs. Das Bergwerk kann mindestens 40 Jahre lang betrieben werden und Lithium für 1 Million Fahrzeugbatterien pro Jahr liefern.
Der serbische Präsident Vucic verspricht noch viel mehr. Ein Wirtschaftswunder für die Region.
Ich werde nicht zulassen, dass wir nur die Rohstoffe liefern. 87% der Rohstoffe werden bei uns in Serbien verarbeitet. Wir haben schon den Automobilhersteller Stellantis bei uns. Wenn wir noch einen weiteren hierher holen, der unsere Batterien verwendet, dann wird unser Bruttoinlandsprodukt um 10% nach oben springen. Dann wachsen die Löhne in den Himmel. Dann steigen die Budgets der Städte Loznica und Krupan in den Himmel.
Budget Loznice u nebes. Budget Krupnja u nebes.
Vucics Kritiker glauben eher, dass er ihnen das Blaue vom Himmel verspricht. Experten haben analysiert, dass der Vorteil für die serbische Wirtschaft zu gering ist im Verhältnis zu den Risiken. Der Südosteuropa-Forscher der Uni Graz, Florian Bieber, vermutet, dass sich der serbische Präsident ganz andere Vorteile vom Lithiumprojekt erhofft.
Wir reden ja in Serbien von einem gekaperten Staat und bei solchen Großprojekten fließen immer Gelder, wo man also immer den Verdacht haben muss, dass da Gelder auch zum Vorteil von regierungsnahen Personen oder Regierungspartei fließen könnten. Ich glaube, die wichtige Motivation für Präsident Vucic ist, dass er sich quasi westliche Unterstützung damit erkauft, dass die Europäische Union eben eher auf Lithium schaut als auf Rechtsstaatlichkeit, dass die Europäische Union ihm gegenüber unkritischer sein wird und ihm mehr Spielraum zugesteht. Und das sehen wir bereits in der Praxis in anderen Bereichen. Gerade die Amerikaner sind sehr unkritisch gegenüber Vucic in den letzten Jahren in Bezug auf Kosovo, weil er in einer für die Amerikaner wichtigen Frage Waffen für die Ukraine liefert.
Im Dorf Gornje Nedeljice direkt an der geplanten Lithiummine führen der Milchbauer Zlatko Kukanovic und der Ortsvorsteher Dragan Karajcic durch einen Ortsteil, in dem etwa 50 Grundstücke leer stehen. Die Häuser sind entkernt und haben zum Teil kein Dach mehr. Die Besitzer haben an Rio Tinto verkauft, aus Angst, dass es zu einer Zwangsenteignung kommt und sie dann für ihre Grundstücke viel weniger bekommen würden. Doch rund 2/3 des Geländes, auf dem die Betriebsstätte gebaut werden soll, sind noch in privater Hand. Ein paar Äcker gehören Zlatko Kukanovic selbst. Diese Flächen wird Rio Tinto nie bekommen, sagen Kukanovic und Karajcic kämpferisch.
Die Mine wird nicht kommen, da bin ich mir sicher. Niemand kann mir mein Zuhause, meine Arbeit, meine Lebensgrundlage wegnehmen. Wir werden unser Eigentum mit unserem Leben verteidigen.
Am Ende wird die Regierung reagieren, wir aber auch. Das wird nicht ohne Blutvergießen ablaufen. Und wenn Rio Tinto mit seinen Fahrzeugen hier ankommt, dann werden wir sie anzünden.
Die serbische Regierung kann das Gebiet zu einer Industriezone erklären und es mit nationalem Interesse begründen und die Anwohner enteignen. Allerdings kann sich dieser Prozess durchaus noch hinziehen. Es ist noch nicht so lange her, dass auch in Belgrad Zehntausende gegen das Lithiumbergwerk auf die Straße gingen. Und so etwas mag ein Präsident, dem es immer vor allem um seinen Machterhalt geht, überhaupt nicht. Vucic könnte deshalb erst einmal abwarten, ob die Protestwelle abebbt.
Saubere E-Mobilität auf Kosten der lokalen Bevölkerung in Serbien oder doch auch dort alles ganz sauber? Alles Wichtige zum Streit um die geplante Lithiummine im Jadartal hat uns Oliver Schosch berichtet. Hier ist Kontinent, das europäische Magazin. Die Gegend um Valencia in Spanien wurde vor 2 Wochen schwer getroffen von einer Flutkatastrophe. Mehr als 220 Menschen sind durch die Unwetter getötet worden. Es gab keine richtigen Warnungen und zunächst war auch staatliche Hilfe Mangelware. Mittlerweile sind etwa 8.500 Militärangehörige und 10.000 Beamte in den etwa 80 Gemeinden zugange. Franka Welz war für uns in der Region unterwegs.
Catarroja, ein kleiner, beschaulicher Ort, wenige Kilometer außerhalb der Provinzhauptstadt Valencia. Knapp 30.000 Menschen leben hier. Auch knapp 2 Wochen, nachdem das Wasser kam, schrubben, spülen und pumpen sie hier, was das Zeug hält. Aus Kellern dringen Putzgeräusche herauf. Der ganze Ort ist im Einsatz. Autowracks stapeln sich Meter hoch. Mindestens 30.000 Fahrzeuge wurden im gesamten Katastrophengebiet zerstört. Räumfahrzeuge des Militärs transportieren sie aus Catarroja ab. Eines nach dem anderen. Eine Sisyphusarbeit. Tausende Einsatzkräfte aus ganz Spanien sind mittlerweile im Katastrophengebiet im Einsatz. Aber, so Lorena Silvent, die Bürgermeisterin von Catarroja, die Hilfe müsse noch besser koordiniert werden. Wir brauchen Maschinen, um den Schlamm aus den Garagen zu entfernen und um unser Abwassernetz zu entlasten. Und auch, um mit der koordinierten Beseitigung des gesamten Mülls in unserer Gemeinde beginnen zu können. Also Grundstücke in der Nähe des Stadtzentrums schaffen, um die Abfälle zu deponieren. Das ist jetzt das Dringendste. In den Fassaden vieler Häuser klaffen riesige Löcher. Die Flut hat Garagentore weggerissen, als sei das nichts. Bei einem Haus fehlt sogar eine ganze Außenmauer. Der 73-jährige Carmelo zeigt uns, was von seinem Geburtshaus übrig ist. Nicht viel. Hier war das Esszimmer, die Küche. Bäume und Autos hätten eine Art Damm gebildet, erzählt er. Deshalb habe das Wasser um die 3 Meter hoch gestanden. Es ist nicht das erste Mal, dass Hochwasser diesen Teil von Catarroja heimgesucht hat. An einer Hauswand zeigt eine Kachel den Pegel der Flut von 1957. Seine Mutter sei deswegen hier weggezogen, erzählt Carmelo. Jahre später, als er geheiratet hat, sei er wieder in seinem Geburtshaus eingezogen. Seine Mutter habe damals geweint.
Cuando yo me casé, le dije a mi madre de venir a vivir aquí, mi madre lloraba.
Sein Onkel und sein Vater hätten hier Kühe gehabt. Damals gab es kein Telefon, keine Technik, aber sie wussten, dass das Wasser kam, konnten alle Tiere retten. Als die Warnung Carmelo und seine Nachbarn erreichte, war es schon zu spät.
Cuando vino la riada, mi padre y mi tío tenían aquí vacas. No habían teléfonos, no habían móviles y sabían que iba a venir el agua. Ahora que tenemos.
Jetzt haben wir all diese Technik, aber es kam keine Warnung. Wir haben darauf vertraut, dass das uns retten würde, aber es hat uns getötet. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite mauern Paco und Vicente eine Garageneinfahrt zu. Auch dieses Tor hat die Flut weggerissen. Ersatz lässt sich nicht ohne weiteres auftreiben, auch Fenster fehlen vielerorts. Vicente zeigt auf die klaffende Lücke, wo einst die Außenmauer von Carmelos Haus stand. Super schön sei das gewesen und jetzt nichts mehr.
Toda la vida nos conocemos Carmelo, este chico. Toda la casa, una casa super bonita.
Sí.
Super bonita. Se la ha dejado sin nada.
Die ersten Tage nach der Flut waren schrecklich für sie, erzählen Paco und Vicente. Rettungskräfte seien erst nach 5 Tagen aufgetaucht. Die Straßen seien voller Müll und Trümmern gewesen. Es habe gestunken. Ohne die vielen Freiwilligen seien sie aufgeschmissen gewesen. Die Politik habe komplett versagt. Die Zentralregierung in Madrid und die Regionalregierung der autonomen Gemeinschaft Valencia hätten sich gegenseitig den schwarzen Peter zugeschoben, wer zuständig sei. Auf Kosten von Menschenleben. Allein hier seien 3 Personen in ihren Autos gestorben.
Como jugando, y aquí la gente moría, moría.
Freiwillige prägen auch jetzt noch das Bild in Catarroja und anderswo. Sie packen mit an oder ziehen in kleinen Trupps in weißen Overalls durch die Straßen, verteilen Handschuhe, Schutzbrillen, Masken, Desinfektions- oder Putzmittel. Denn es stinkt und es staubt. Andere kochen, wie hier in Paiporta, ein weiterer kleiner Ort außerhalb Valencias, den es besonders hart getroffen hat. Gloria sagt, die Leute, die den ganzen Tag aufräumten und ackerten, sollten wenigstens etwas zu essen haben. In riesigen, schwarzen, gusseisernen Paella-Pfannen köcheln unter anderem Nudeln mit Fleischklößen. Frisches Obst liegt bereit. Die Stimmung ist aufgeräumt in dieser improvisierten Feldküche, das Umfeld apokalyptisch. Denn auch hier sieht es noch immer aus, als sei die Katastrophe gestern passiert, nicht vor 2 Wochen. Aber es tut sich was. Armeeeinheiten schaufeln die zerstörte Bahnstrecke frei. Militärs regeln den Zugang zum Katastrophengebiet, koordinieren die 2. Flut, die jetzt folgt. Hilfsgüter.
A ver, nos hemos organizado y hemos puesto ropa.
In einer riesigen Halle entsteht ein neues Lager. Ein Soldat führt mich hindurch, zeigt mir, wo Putzmittel, Windeln, Wasser, Kleidung, unzählige Besen und Eimer, alles, was womöglich gebraucht wird, gelagert sind.
También tenemos amoníaco, medicamentos.
Die große Halle ist ein neues Lager. Zuvor hatten sie eine Schule genutzt. Doch die soll nun schnell wieder eröffnet werden. Deshalb musste der neue Lagerraum her. Dutzende Schulen in der Region haben den Betrieb bereits wieder aufgenommen. Und auch wenn von einer Rückkehr zur Normalität vielerorts noch lange keine Rede sein kann, ist das zumindest ein erster wichtiger Schritt.
Muchísimas gracias por su servicio. Vale, nada.
Franka Welz hat über das Aufräumen in den spanischen Überschwemmungsgebieten 2 Wochen nach dem Ereignis berichtet. Für Kontinent, das europäische Magazin von SR Kultur und Antenne Saar. Und das gibt's auch als Podcast, unter anderem in der ARD Audiothek. Mein Name ist Peter Weizmann und für heute sage ich Tschüss.